wohltemperierte Panik und doch Gelassenheit, also eine Vorsicht und sich genauso zu verhalten wie bei jeder anderen Grippewelle auch, die ja jedes Jahr kommt. Das ist leicht gesagt, aber wenn Menschen irrational reagieren, wenn sie emotional reagieren, dann ist das eine schwierige Situation. Und darüber spreche ich jetzt mit Sergei Lochthofen. Hallo Herr Lochthofen.
Ich höre Sie wunderbar und wünsche Ihnen natürlich einen schönen Tag und eine schöne Woche und unseren Zuhörern in erster Linie natürlich.
Also nochmal die Frage, die Barbarisierung des Umgangs ist die größere Gefahr, sagen die einen, dass gar nicht das Virus, die Auswirkung, die Erkrankung die Gefahr ist, sondern die Vergiftung des gesellschaftlichen Lebens, der menschlichen Beziehungen und diese Barbarisierung des zivilen Umgangs. Das heißt, die Firnis der Vernunft, der Zivilisation ist relativ dünn, wenn die Leute anfangen, Hamsterkäufe zu machen oder es auch schon mal Rempeleien gibt, dann merkt man, wie wackelig und wie zerbrechlich auch unsere Gesellschaft ist?
Sicher, das fängt ja jetzt erstmal an. Also wir sammeln ja erstmal Erfahrung. Trotzdem glaube ich schon, dass in Deutschland das bis jetzt sehr besonnen geht und dass man eigentlich präventiv vieles macht. Die Umfragen haben ja auch ergeben, dass es nur 10% der Bevölkerung sind, die dann zu Aldi rennen und versuchen, das Regal leer zu machen. Ich glaube, da sind die Deutschen glücklicherweise noch ein bisschen, sagen wir, vom Temperament her anders als viele andere Regionen. Und wenn wir uns anschauen, selbst Italien, wo es ja ziemlich reingeschlagen hat, die verhalten sich bis jetzt auch sehr vernünftig. Natürlich, sagte mein Vater immer, die Länge bringt die Last. Das heißt, wie lange das Ganze dauert. Und insofern ist es auch richtig, wir haben ja wieder so eine Nachtsitzung des Koalitionsausschusses gehabt. Da wird schon mal präventiv auch geschaut, dass der Eingriff natürlich in die Arbeitswelt sehr stark sein wird, wenn tatsächlich die Lieferketten aus China insgesamt der Welthandel zum Erliegen kommt. Da ist schon, sage ich mal, notwendig, dagegen zu steuern. Und die Menschen verhalten sich halt, wie die Menschen sind. Insofern ist es ja auch vernünftig, dass da darauf geachtet wird, dass einfach an anderer Stelle Geld wieder dazu kommt, dass einfach die Wirtschaft floriert und dass Aufträge da sind. Ich bin ja auch grundsätzlich durchaus positiv in der Auffassung, dass man möglicherweise die Abschaffung des Soli zumindest für die 90% der nicht ganz so stark Verdienenden, dass man das vorzieht. Das gibt noch mal ein gewisses Gefühl, dass eigentlich die Dinge gar nicht so schlimm sind. Also ich vermute mal, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Insofern sage ich mal, ich würde es jetzt nicht übertreiben. Ich glaube, in Australien gibt es kein Toilettenpapier mehr, weil sie meinen, aus China die Lieferung kommt nicht und dann stellen sie plötzlich fest, dass das Toilettenpapier in Australien eigentlich in Australien hergestellt wird. Also ich habe bei uns zumindest solche radikalen Dinge noch nicht gesehen und das ist gut so.
Das heißt, wir sollten Irrationalismus und Xenophobie vermeiden, aber das ist schwierig.
Naja, das ist natürlich sehr schwierig, wenn du stündlich überall, wo du irgendwo hintriffst, auch in Nachrichten, im Fernsehen, überall natürlich darauf hingewiesen wirst, da ist etwas im Gange, was ungewöhnlich ist, was natürlich auch in irgendeiner Art und Weise beängstigend ist. Es ist gut, das Gegenargument mit der Grippe, nun kommt das zur Grippe dazu. Das heißt also, die Chancen sind natürlich trotzdem gestiegen, an etwas zu erkranken, was nicht gut ist. Ich gehöre zur Risikogruppe, allein schon vom Alter her. Also schaut man sich die Dinge an. Und wenn ich das jetzt in Erfurt sehe, ist eine Dame, die nicht groß Kontakte hatte und eigentlich aus theoretisch zumindest nicht sozusagen zu den ersten Kandidaten für die Ansteckung war, dass die trotzdem das bekommen hat. Ich finde es immer auch gut, ich meine, solange die Zahl so gering ist, dass man versucht nachzukommen, wo waren die Kontakte, wen muss man vielleicht isolieren. Und ich glaube auch, es gibt noch glücklicherweise keine Überreaktion. Schauen Sie mal in Italien, sind ja ganze Städte auch abgeriegelt. Da sind zum Beispiel die Hoteliers, für die wird das existenziell. Der Winterurlaub, viele Deutsche fahren nicht mehr hin, verständlicherweise. Ich meine, man soll es ja auch nicht übertreiben. Die Russen haben ein schönes Sprichwort, man soll dem Teufel nicht auf die Hörner kriechen. Also das heißt, wenn sowas passiert. Aber insgesamt, glaube ich, verhält man sich sehr vernünftig. Und es ist auch die beste Antwort darauf, wir sind globalisiert, also viele versuchen ja im Augenblick, die eigene Scholle wieder zu entdecken und sich abzukapseln. Da gibt es ja politische Parteien, die sich das zunutze machen. Aber wir sehen natürlich an der ganzen Entwicklung, dass das, sage ich mal, unsinnig ist und dass man das gestalten muss. Und insofern glaube ich Deutschland bis jetzt noch ganz gut. Und die wirtschaftlichen Folgen werden ja erst zu sehen sein. Im Übrigen haben sie ja Umfragen gemacht und Analysen gemacht. Insgesamt, also das Wirtschaftswachstum wird zurückgehen, es kann eine Rezession geben. Für Thüringen, für Sachsen gibt es noch gute Chancen, dass es Positivwachstum gibt. Das heißt Arbeitsplätze, das heißt Wohlstand, das heißt Weihnachtsgeschenke für die Kinder.
Kommen wir mal zu was ganz Gelassenem, etwas Ruhigem, das Thüringer Konstrukt. Ich war letzte Woche im Thüringer Landtag, nachdem Ramelow gewählt wurde und das Tagesgeschäft weiterging. Und da hatte ich den Eindruck, es ist alles beim Alten. Die Leute sind ruhig gelassen. Selbst die Wahl des Landtagspräsidenten, des Vize von der AfD ging irgendwie, also die Aufregung ist irgendwie außerhalb. Was glauben Sie, kehrt wieder Ruhe rein? Wird dieses Thüringer Konstrukt halten bis zur Neuwahl im April nächsten Jahres?
Nein, man kann es ja nur hoffen. Also der Schaden ist natürlich immens. Ich würde mal sagen, wir waren von den neuen Bundesländern am unauffälligsten und ich glaube auch im Image in den anderen Bundesländern im Westen durchaus positiver besetzt als alle anderen.
Jetzt sind wir verhaltensauffällig.
Ja, jetzt sind wir verhaltensauffällig. Das ist natürlich schon mal, da werden wir ganz anders beäugt. Das haben wir uns aber redlich verdient mit dieser ganzen Geschichte. Ich nehme uns damit in Geiselhaft. Also wir haben sicherlich nichts dazu beigetragen, aber insgesamt stehen wir ja letztlich für Thüringen mit ein. Dass das jetzt zu dieser Interimslösung geführt hat, ist, man hätte es ja viel schneller und kürzer und vernünftiger haben können, man hat es eben halt nicht gemacht. Also, wir sind in einer Zwischenphase. Ob das die Parteien nutzen können, welche Partei das nutzen kann, wir werden es uns ansehen. Diese ersten Schritte zeigen ja auch, der Wahlkampf hat ja sofort begonnen. Also in dem Augenblick, wo die CDU durch ihre Stimmenthaltung es ermöglicht hat, dass Ramelow sein zweites Kabinett mehr oder weniger bildet, da war schon der Wahlkampf im Gange. Die AfD hat ja sofort Presseerklärung abgegeben, warum die CDU zu den Verrätern gehört. Und jetzt diese Entscheidung ist natürlich der Versuch, und da hat aus meiner Sicht Ramelow recht, eine Normalität tatsächlich einzuführen. Und natürlich auch deutlich zu machen, die andere Seite behauptet beispielsweise, die Rechtsradikalen, dass sie für Recht und Ordnung stehen, aber eigentlich seit langer Zeit verhindert hat, dass Richter ernannt werden. Das ist natürlich kein Ausdruck von Recht und Ordnung, sondern das Gegenteil, das ist der Versuch, Chaos zu sehen. Das auf verschiedenster Ebene, dass der Ramelow sich dann geoutet hat, dass er mit dafür gestimmt hat, dass das nun eigentlich beseitigt wird, ist okay. Lustig ist natürlich, wenn ein Herr Kubicki von der FDP heute erzählt, der Ramelow würde die AfD hätschen. Das ist natürlich blanker Unsinn und Polemik nach der Kemmerich-Kiste, sage ich mal, auch eigentlich etwas unverschämt. Aber wir kennen ja Herrn Kubicki nicht anders und werden mal sehen, wie weit die FDP wirklich in der Lage ist, in diesem Jahr so zu tun oder den Eindruck zu erwecken, dass sie das Chaos nicht verursacht hätte.
Kommen wir mal zum größten Dilemma der westlichen Welt, wie ich finde, nämlich auf der einen Seite die sogenannten westlichen Werte, Moralvorstellungen, Rechtsstaat, Demokratie und trotzdem die Abschottung des Kontinents und damit natürlich von Fluchtbewegungen. Und es kommt immer wieder zurück, das heißt, die Fluchtbewegungen der Welt werden anhalten und der europäische Kontinent und diese sogenannte Gemeinschaft muss sich dazu verhalten. Schwierig, oder?
Ja, wir sind natürlich Teil eines Ganzen und wir können natürlich nicht das ganze Elend dieser Welt beheben, aber ich glaube schon, wir haben uns ja wiederholt darüber unterhalten, dass wir in den 90er Jahren falsch abgebogen sind. Da bestand die Chance, also mit dem Zusammenbruch des sogenannten real existierenden Sozialismus, des Warschauer Vertrages und der kurzen Häme des Westens. Damals war noch zu hoffen, dass man vernünftig ist. Also im Nahen Osten, Rabin damals, bevor er umgebracht worden ist, gab es Bewegung Südafrika, Apartheid hat sich verändert. Ich glaube, wir haben die Mittel und alle Möglichkeiten, die Welt friedlich zu gestalten. Wir haben es noch nicht gemacht und inzwischen sind wir fast in alte Schemata verfallen wieder. Und das macht uns die Sache so schwer. Die Flüchtlingsbewegungen haben ja eine Ursache meistens, wenn wir jetzt schauen, nach Syrien, Krieg, den die Menschen dort größtenteils ja nicht verursacht haben, der ihnen auch aufgezwungen worden ist mit viel Geld, mit viel geopolitischen Interessen. Dass Leute wie Erdogan als Partner sehr schwierig sind und zum Teil zum Erpressen, zu brutalen Ausbrüchen neigen, ein Mann, der ja selbst dort Kriegspartei ist, der selbst ganze Regionen annektiert hat, der versucht uns jetzt hier zu erzählen, dass das alles mit ihm nichts zu tun hat und diese Flüchtlinge ja nur spazieren gehen durch Thüringen, schöne Versprecher, durch die Türkei Richtung Europa. Mhm. Wir werden sie nicht alle hier aufnehmen können, wir müssen es vernünftig machen. Insofern ist der Kompromiss von heute Nacht, dass man die Kinder wenigstens aus dieser Situation rausholt, schon vernünftig. Aber wir wissen ja auch, dass in Europa die Situation auch so ist, dass wir zwei Europas haben. Wir haben ein pro-westliches, wo die Werte tatsächlich hochgehalten werden, wo man versucht zumindest das Ganze zu machen. Nicht immer gelingt es. Und wir haben eine größtenteils osteuropäische Gemeinschaft, die sich abschottet, völlig abschottet. Und dazwischen habe ich immer wieder nur den einen Vorschlag, Europa von zwei Geschwindigkeiten. Man muss Ungarn, Polen dort lassen, wo sie sind. Sie sind erstmal mehr oder weniger eingebunden in Europa, aber wenn sie die weitere Entwicklung nicht mitmachen wollen, dann sollen sie zurückbleiben. Da muss man mit Frankreich, mit den Benelux-Ländern, mit Deutschland, also dem alten Kern Europa, weitermachen. Und das wird unabhängig von den einzelnen konkret zu klärenden Geschichten, jetzt wie den Flüchtlingen vor der griechischen Grenze, muss das gemacht werden. Das ist einfach eine Entwicklung. Sonst kommen wir nicht voran.
Wenn Sie wir sagen, da komme ich mir so schuldig vor. Vielleicht sind wir es ja alle ein bisschen. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche, eine gute Zeit. Und die Woche vergeht wie im Flug. Und dann hören wir uns wieder.
Ich hoffe mal eine Woche ohne große Nachrichten. Das wäre schon mal ganz gut.
Tschüss.
Tschüss.